Heute spreche ich mit Dr. Micha Langendörfer.
Wenn dann Abweichungen über 5 Grad zu messen sind, dann muss man davon ausgehen, dass tatsächlich mehr als nur eine Fehlhaltung sich dahinter verbirgt. Und vor allen Dingen, wenn man eben beim wiederholten Vornüberneigen das prüft und es quasi immer an derselben Stelle in der gleichen Richtung ausschlägt, dann haben wir den starken Verdacht, dass eine Skoliose sich dahinter verbirgt.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Dr. Micha Langendörfer. Er ist kein Kinder- und Jugendarzt, anders als die meisten Gäste, die wir hier haben, denn er ist Facharzt für Orthopädie und Kinderorthopädie. Er hat die Zusatzbezeichnung manuelle Medizin und Chirotherapie und er ist Chefarzt für Kinderorthopädie am Asklepios Kinderkrankenhaus in St. Augustin. Und wir kennen uns seit vielen Jahren, weil wir sehr lange am Olga-Hospital zusammengearbeitet haben. Und ganz besonders für die heutige Folge wichtig, er ist Co-Autor der S2K-Leitlinie Skoliose. Und das ist auch unser Thema. Herzlich willkommen, lieber Micha.
Vielen Dank, Axel. Ich freue mich, hier zu sein. Vor allen Dingen, dass ich von einem pädiatrischen Publikum als Orthopäde zu einem Thema sprechen darf, das mich seit vielen Jahren beschäftigt.
Sehr gut. Wenn wir über Skoliose reden und ich so typischerweise so überlege, wer fällt mir denn da so ein, habe ich aus eurer Sprechstunde, wo man ja mal gucken kann, wer denn da so kommt, Teenager vor Augen. Ist das vorwiegend eine Teenagerkrankheit?
Also es ist sicherlich richtig, dass ein Großteil unserer Patienten im Teenageralter auf uns primär auch zukommen, aber wie so oft ist Skoliose ein weites Feld. Also es fängt im Prinzip schon wirklich im Säuglingsalter an, dass wir Patienten mit Skoliosen beobachten können. Und da muss man dann letztendlich nochmal jetzt differenzieren. Wir müssen uns heute schon ein bisschen beschränken auf die Fälle, die idiopathisch sind, also die jetzt letztendlich multifaktoriell ohne klare Ursachen auftreten. Ausschließen sollten wir eben halt neurologische oder zentrale Bewegungsstörungen, die auch Skoliosen verursachen können oder angeborene Fehlbildungen, die würde ich jetzt mal ausklammern.
Das heißt, so richtig wissen wir nicht, warum man eine Skoliose kriegt.
Nee, das ist, also idiopathisch heißt wirklich, wir wissen es nicht. Es gibt viel Forschung dazu. Es ist am Ende multifaktoriell. Es hat sicherlich einen ganz starken genetischen Bezug, was sicherlich bei der Anamnese auch immer mal interessant ist, wenn man weiß, also die Mutter sagt, sie hat auch eine Skoliose oder das Geschwisterkind kennt man mit einer Skoliose, sollte man immer mal genauer nachschauen. Aber es ist eben, sage ich mal so, zu 10% klar, dass da ein genetischer Zusammenhang ist, mehr momentan noch nicht.
Das heißt, ihr begebt euch gar nicht so sehr auf die Ursachensuche, oder? Ihr guckt da nicht tiefer, sondern ihr guckt, gibt es da neurologische Hinweise, muss ich die vielleicht besonders beachten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die müssen wir auf jeden Fall beachten. Also es ist schon so, dass man natürlich als Orthopäde dann so typische, klassische Skoliosen sieht. Aber dennoch ist es sicherlich wichtig, dass man abklopft, dass man neurologische grundsätzliche Untersuchungen macht eben und auf Stigmata achtet. Irgendwelche Fehlbehaarungen im Rückenbereich zum Beispiel, die hinweisend sein könnten auf Probleme. Das muss man auf jeden Fall abklopfen und im Zweifelsfall, gerade bei frühen Auftreten von Skoliosen, ist dann auch ein MRT erforderlich.
Okay, aber ihr habt noch nicht sozusagen das genetische Skoliose-Panel, nee, was jetzt für viele Krankheiten so zunehmend modern wird.
Ja, das es wird sicherlich irgendwann nochmal kommen. Es war vor über 10 Jahren, gab es da mal einen Ansatz mit dem Scoli-Score-System, wirklich sehr interessant, aber es hat sich einfach nicht durchsetzen können, weil es nicht sicher genug funktioniert hatte und auch in der Breite nicht umsetzbar war. Es ist eigentlich meines Wissens komplett weg vom Markt.
Das heißt, ihr seid eigentlich schon ziemlich good old fashioned Doktor, angucken, untersuchen, Anamnese machen.
Genau, also Anamnese, untersuchen, anfassen, das ist wichtig, nicht nur in der Pädiatrie, sondern in der Orthopädie genauso.
Ja, ist gut. Ich bin ja sozusagen als einer, der schon länger im Geschäft ist, ein Verfechter dieser alten Skills. Du hast ganz am Anfang mir widersprochen, als ich gesagt habe, es ist eine Teenager-Krankheit. Lass uns das mit dem Alter nochmal aufnehmen. Also der Pädiater, der einen Säugling sieht, der so ein bisschen eine schiefe Wirbelsäule hat, kann der sicher sein, dass das keine Skoliose ist? Oder was? Wie nähert sich der Pädiater dem Säugling mit einer schiefen Wirbelsäule?
Ja. Also grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig zu wissen, wenn man es unterteilt, gibt es die Säuglingsskoliosen, von denen du jetzt gerade beginnst zu sprechen, die sind eine Sondergruppe. Und dann gibt es eben die echten Early-Onset-Skoliosen, also früher Beginn einer echten Skoliose. Damit sind aber wirklich Kinder gemeint, ab dem ersten Lebensjahr bis zum 10. Und danach sind wir eben bei der Adoleszentenskoliose von den Definitionen. Und auf deine ursächliche Frage zurückzukommen, bei den Säuglingsskoliosen ist typischerweise zu beobachten, dass die flexibel sind. Die sind so lagerabhängig, die sind meistens C-förmig. Und wenn man eben das Kind untersucht und die Wirbelsäule abtastet, dann merkt man, dass es flexibel ist. Also wenn dann da beim Abtasten was auffällig wird, dass wirklich ein härterer Vorsprung da ist oder es wirklich sich nicht bewegen lässt und dann zum Beispiel auch neurologische Auffälligkeiten dabei wären, muss man es auf jeden Fall früher abklären, eventuell Röntgen und MRT. Ist es aber beweglich und auch mit der Kopfhaltung kombiniert, reicht es tatsächlich, dass man physiotherapeutisch rangeht, die Lagerung anpasst und dann lösen sich diese Skoliosen eigentlich im Alter von einem Jahr auf. Wenn sie das nicht tun, dann muss man sie weiterer Diagnostik zuführen.
Okay, noch ist das schon ein gutes Engramm. Also wenn es beweglich ist, man klinisch keine Auffälligkeiten findet, keine neurologischen Auffälligkeiten, Physio abwarten, aber es muss besser werden im ersten Lebensjahr. Und wenn es nicht besser ist, muss die Glocke klingeln.
Dann muss die Glocke klingeln und dann ist tatsächlich auch ein erstes Röntgenbild erforderlich.
Okay. Das war jetzt ja sozusagen so ein bisschen konstruiert. Da liegt ein Kind da auf der Untersuchungsliege und die Mama sagt, gucken Sie mal, der ist immer so schief. Der viel häufigere Punkt ist ja wahrscheinlich, dass Kinder und Jugendärzte Kinder zu den Vorsorgen sehen. Und da ist ja eins der Parameter Haltung. Schief stehen oder nicht schief stehen. Was möchtest du als Orthopäde den Kinder- und Jugendärzten für diese Art der Untersuchung mitgeben? Was ist wichtig? Worauf sollte man achten? Und was sind auch aus deiner Sicht so die Dinge, wo wir Kinder- und Jugendärzte noch besser werden können?
Ja, also ich gehe davon aus, dass das halt schon sehr häufig auftritt, dass man ein Kind da vor sich stehen haben wird, dass schief dasteht. Und die Kardinalsfrage ist natürlich, ist das jetzt eine Skoliose oder ist es eben nicht, steht es einfach nur schief da? Und dazu kann man eigentlich nur empfehlen, dass man versucht, seinen Untersuchungsgang eben so ein bisschen zu standardisieren. Wenn man das Kind betrachtet, dass man wirklich auf die Schultern achtet, aufs Becken achtet, Becken schief, dann Schultern kann man eigentlich sehr gut sehen, auch wenn die Schulterblätter asymmetrisch sind. Das sind so erste Hinweise. Hilft da mir jetzt momentan aber nicht zu differenzieren, ist es jetzt eine Fehlhaltung oder ist es eine Skoliose, die sich dahinter verbirgt. Und dann kommen wir dazu, dass man eben diesen Vornüberbeugetest machen sollte. Da sieht man dann tatsächlich, dass eben ein Rippenbuckel auftritt oder ein Lendenwulst auftritt, den man dann eben sehen kann. Da schaut man sich wirklich den Rücken an in verschiedenen Beugepositionen. Wichtig ist auch, dass man darauf achtet, dass die Arme sich nicht abstützen. Das ist also, das Kind frei hängt. Das ist bei kleinen Kindern tatsächlich manchmal schwierig. Und da ist die Empfehlung auch die, wenn man sich da nicht sicher ist, dass man das wirklich mehrfach von überneigen lässt und prüft. Und großer Tipp wäre da für mich, was ich jetzt geben könnte, dass man sich doch überlegt, ein Skoliometer anzuschaffen. Das ist ein hilfreiches Tool. Also ab 20 Euro kann man sowas bekommen. Und letztendlich ist es eine Wasserwaage, die mit einem Winkelmaß versehen ist. Die kann man auf den Rücken auflegen. Es ist wirklich sehr einfach vom Handling. Und wenn dann Abweichungen über 5 Grad zu messen sind, dann muss man davon ausgehen, dass tatsächlich mehr als nur eine Fehlhaltung sich dahinter verbirgt. Und vor allen Dingen, wenn man eben beim wiederholten Vornüberneigen das prüft und es quasi immer an derselben Stelle in der gleichen Richtung ausschlägt, dann haben wir den starken Verdacht, dass eine Skoliose sich dahinter verbirgt.
Okay, ich muss aber blöd nachfragen. Also ich stelle mir eine Wasserwaage vor, die lege ich wo an, bevor der Patient sich nach vorne beugt?
Also der Patient muss sich schon nach vorne gebeugt haben. Man sucht sich eine Position oder man kann dann den ganzen Rücken abfahren, aber der Patient muss dann tatsächlich auch so ein bisschen die Rückenstellung ändern, dass man diese Wasserwaage gut auflegen kann. Die Wasserwaage ist tatsächlich so, dass sie eine kleine Aussparung hat für einen Dornfortsatz und hat einen kleinen Winkelmesser eingebaut. Es gibt auch Apps mittlerweile für iPhones und Androids, die sind aber vom Handling her auch nicht so viel einfacher. Also wenn man sich damit anfreunden kann und regelmäßig Kinder sieht, dann ist das, glaube ich, eine gute Anschaffung, so ein Swingmeter.
Okay, und wenn ich die Wirbelsäule in der Mitte habe, rechts und links ist auf der gleichen Höhe, schlägt die Wasserwaage nicht aus. Und wenn ich schief bin, das Skoliose habe, dann schlägt sie aus. Okay, nur noch Entschuldigung für Amateursfrage. Aber
ja, das ist richtig, weil sonst steht man ja da und sagt dann, ich habe jetzt eine Erhebung von 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter. Es wird dann alles sehr subjektiv und finde ich jetzt für mich auch schwierig, ganz offen gesagt. Und ist jetzt auch nicht so, dass jeder Orthopäde unbedingt ein Skoliometer hat, wenn man ehrlich ist. Aber für mich ist es wirklich ein hilfreiches Tool und ich denke auch so zum Screening ist es wirklich gut, um so ein bisschen es zu objektivieren. Selbst wenn man denkt, es ist eigentlich nichts, dann kann man Patienten nach Hause schicken und vielleicht nach ein paar Monaten nochmal sehen und prüft es nochmal so. Und wenn man dann merkt, da ist aber tatsächlich ein nachhaltiges Thema, dann muss man es weiter abklären.
Okay, und das Stichwort heißt Rippenbuckel, Lendenwulst.
Genau.
Das sind die beiden Punkte, auf die ich achte. Okay. Und jetzt denke ich, das ist tatsächlich mehr als Haltung. Ich denke, das ist tatsächlich irgendeine Skoliose, die sich anbahnt. Was wäre als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt mein nächster Schritt? Was würde ich machen?
Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, dass man es weiter abklärt bei einem Kinderorthopäden oder einem Wirbelsäulenspezialisten letztendlich, der dann auch Röntgen kann, die Röntgenbilder dann auch entsprechend beurteilt. Der muss natürlich auch vorher untersuchen und mit dem Skoliometer ran und entscheiden, muss ich es wirklich röntgen. Aber wenn das eben der Fall ist und es schon so meine Erfahrung, die Patienten, die ich zugesandt bekomme von Pädiatern, also die muss ich dann meistens tatsächlich auch röntgen.
Also da sind wir gar nicht so schlecht.
Nein, definitiv nicht. Also das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist sehr gute Arbeit, die ich sehe. Und ich glaube, man kann es halt noch verbessern mit dem Skoliometer, glaube ich, ist so als Hilfestellung für einen selbst, wenn man sich da weiter mit beschäftigen möchte. Was man dann eben weiter macht bei der Diagnostik, ist die Röntgenbildgebung. Die sollte standardisiert in zwei Ebenen am Stück erfolgen. Das ist ganz wichtig. Und dann wird die Röntgenbilder entsprechend analysiert. Man bestimmt zum einen den Kopfwinkel. Das ist so, dass man letztendlich die Kurve, die man vor sich sieht, dadurch bestimmt im Winkelgrad, indem man die Grundplatte von dem am meisten gebogenen verdrehten Wirbelkörper eine Linie anlegt und dann die Deckplatte von dem oberen Rand dieser Kurve und den Winkel dazwischen misst. Das ist der Kopfwinkel, der letztendlich essentiell ist und von der Definition her muss der 10 Grad haben oder mehr, damit man überhaupt von der Skoliose sprechen darf.
Das heißt, also früher sah man immer so Röntgenbild AP, wo so zwei Bilder aneinander geklebt waren, weil ihr die ganze Wirbelsäule wollt. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, du willst, und das wollen wir Pädiater eigentlich ja ganz selten, irgendwie auch eine Seitaufnahme, oder?
Ja. Bei der ersten Diagnostik gehört die Seitaufnahme auf jeden Fall dazu. Gerade eben, um zum Beispiel Fehlbildungen auch auszuschließen. Man kann auch mal eine Skoliose haben, schmerzbedingt durch einen Wirbelgleiten, dass man darauf erkennen kann. Man kriegt dann noch weitere Zusatzinformationen. Ist es eher ein Rundrücken dabei, was eigentlich nicht unbedingt typisch ist für eine Skoliose, sondern die sind eher sehr flach. Und wenn man sonst keine weiteren Fehlstellungen oder Begleitprobleme in dieser Aufnahme erkannt hat, dann werden die weiteren Folgekontrollen in der Behandlung in der Regel dann nur noch in der einen Ebene, in der AP-Ebene gemacht.
Okay, und was muss ich mir dann noch, also ihr guckt die Kinder an, good old fashioned Doctor, ihr messt nochmal, ihr macht das Röntgenbild und dann sagst du Skoliose. Welche Differentialdiagnosen rattern da noch durch deinen Kopf und was checkst du noch irgendwie ab? Checkst du noch irgendwas ab? Oder würdest du sagen, ich bin mir so sicher, das ist eine idiopathische Adoleszentenskoliose, fertig?
Ja, also wir sind da wieder beim Alter natürlich. Also grundlegend kann man natürlich sich auch überlegen, man macht grundsätzlich bei jeder echten Skoliose ein MRT. Da macht man prinzipiell jetzt nichts falsch. Muss ich natürlich nur fragen, wie oft kommt dabei was raus, wo es also obligatorisch ist, ist es tatsächlich bei diesen Early-Onset-Skoliosen, bei kleinen Kindern. Das sind einfach viel seltener, diese Fälle. Und da steckt öfters auch mal eine Syringsbildung dahinter. Also in den meisten Fällen. Es kann aber halt auch mal tatsächlich, also ich habe auch zwei Kinder mit intraspinalen Tumoren, die sehr langsam gewachsen sind, so rausgefischt. Hellhörig muss man auch werden, wenn es so atypische Krümmungsmuster sind. Also zum Beispiel normalerweise ist die Hauptkrümmung im Brustkorbbereich eben sozusagen vom Herz weg. Und wenn das in die andere Richtung verlagert ist, eine linkskonvexe Thorakalskoliose ist per se verdächtig. Also die würde ich in jedem Fall abklären. Und da hat man auch eine höhere Häufung an letztendlich Treffern, dass da noch eine andere Ursache dahinter steckt. Klar muss man natürlich auch dran denken an Patienten mit Marfan-Syndrom zum Beispiel. Die sind ja auch nicht immer vom Phänotyp her ganz klar klassisch. Und wenn man da eben atypische Skoliosemuster sieht und den Verdacht hat, dann wäre da tatsächlich zum Beispiel eine kardiologische Abklärung auf jeden Fall essentiell. Das kommt schon durchaus auch mal vor.
Es ist auch durchaus so, dass du sagst, keine Risikofaktoren, keine Besonderheiten, klinisch Skoliose, Röntgenbild, Skoliose, dann brauchst du nichts weiter an Diagnostik. Und wann und wie berätst du denn dann die Jugendlichen, / die Eltern? Du hast vorhin schon von Winkeln gesprochen, das ist ja bei euch bei den Skoliosen offenbar wichtig.
Genau, die Winkel sind sehr wichtig im Leben für den Orthopäden. Grundsätzlich auch, was wir noch vergessen haben, die Drehung in der Wirbelsäule ist auch sehr wichtig, weil es durchaus Fehlhaltungen gibt oder auch schmerzbedingte Fehlhaltungen, die hohe Winkelgrade produzieren, also über 20 Grad. Dann wären wir ja auch schon locker bei der Diagnose in Skoliose. Was da auffällig ist, wenn keine Verdrehung in dem Wirbelsäulenröntgenbild zu sehen ist, dann ist es auch wieder verdächtig, dass das keine Skoliose ist und man es entweder weiter abklären muss oder halt tatsächlich mit einer Fehlhaltung in Verbindung.
Das heißt, die Verdrehung gehört immer ein bisschen dazu.
Ja, also das ist tatsächlich ein dreidimensionales Problem und gehört zur Definition der Skoliose dazu. Und das ist der zweite Parameter, der auch wichtig ist aus diesem Röntgenbild. Ja. Wenn ich jetzt aber sehe, dass ich eben halt eine Verdrehung nachvollziehen kann und einen über 10 Grad Deformität, dann ist es eine Skoliose und dann ist der erste Ansatz tatsächlich der, dass man Physiotherapie empfiehlt. Also bis 20, 25 Grad Krümmung ist es eine Domäne der physiotherapeutischen Behandlung, die da wirklich auch effizient wirken kann. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten auf neurophysiologischer Basis, wirklich Skoliose spezifisch, hat alles Vor- und Nachteile. Bei den Jugendlichen, wo wir ja die meisten, wie du es auch schon anfangs erwähnt hast, sehen, ist diese Therapie nach Lennart Schroth, zumindest in Deutschland, sehr gebräuchlich. Es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber das funktioniert sehr gut. Und da sind auch tatsächliche Behandlungserfolge nachgewiesen, dass man eben die Zunahme der Deformität eingrenzen kann. Wenn es jetzt eine flexiblere Skoliose ist, kann man tatsächlich auch wirklich Verbesserungen damit erreichen.
Okay, aber das heißt, man braucht schon eine Physiotherapeutin, einen Physiotherapeuten, der sozusagen sich speziell mit Skoliosen auskennt, weil es schon ein paar spezifische Dinge gibt, die man dabei beachten sollte.
Grundsätzlich empfehlen wir das schon. Und wenn wir halt wissen, dass jemand die entsprechende Ausbildung hat und sich damit beschäftigt hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind besser behandelt wird, groß. Das ist jetzt ja immer auch schwierig, wenn man einfach nur ein Rezept ausstellt und jemanden wohin schickt, dann wird dann teilweise auch Gerätetraining oder irgendwie andere Dinge getrieben, die jetzt nicht unbedingt Skoliose begrenzend sind.
Okay. Also ja, ist dabei wie bei vielen, vielen Punkten, also Physio möglichst gezielt aussuchen, sollte jemand sein, der sich kennt. Wie hoch ist denn die Chance, dass Physio es besser macht?
Die Chance ist auf jeden Fall groß. Das in Prozent kann ich es nicht angeben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ganz klar nachgewiesen, dass es effizient wirkt. Das Problem ist, wir können halt nicht vorhersagen, wie sich so eine Skoliose tatsächlich im Wachstum verhält. Da gibt es letztendlich Risikoeinschätzungen, die man haben kann. Die sind alters- und skeletaler Reifungszustand zugeordnet und eben halt, wie stark die Krümmung ist. Man kann es im Prinzip sagen, je stärker die Krümmung ist und je jünger das Kind, desto schwieriger wird die Behandlung generell, desto mehr Progredenz ist zu erwarten. Und das sind natürlich die, die zwar schon profitieren von der konservativen Therapie, aber die halt jetzt unter dem Rahmen Effizienz trotzdem schlecht abschneiden.
Mhm. Aber das heißt, dann kann man sagen, je schiefer, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich es rein mit Physio hinkriege. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, konservative Therapie. Auch da denke ich mal so, konservative Therapie schwebt mir immer ein Korsett vor. Ist das die nächste Stufe nach der Physio?
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser Präparat Dimet 20 bei Kopflausbefall aufmerksam machen. Kopfläuse sind für betroffene Kinder und die ganze Familie äußerst unangenehm. Daher ist es besonders wichtig, die lästigen Blutsauger und den quälenden Juckreiz schnell wieder loszuwerden. Dimet 20 mit Dimethikon und Dodecanol wirkt gegen Läuse und Nissen, in Studien nachgewiesen, äußerst zuverlässig und schnell. Eine Flasche Dimet 20 reicht auch bei längerem Haar für 2 Behandlungen aus, sodass die vom RKI empfohlene Wiederholungsbehandlung nach 8 bis 10 Tagen problemlos erfolgen kann. Die kurze Einwirkzeit von nur 20 Minuten macht die Anwendung für die Familien angenehm und unkompliziert. Dimet 20 ist bis 12 Jahre erstattungsfähig. Überzeugen Sie sich gerne selbst von Dimet 20 und fordern Sie ein kostenloses Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infektopharm und Pädia.
Ist das die nächste Stufe nach der Physio?
Das ist die nächste Stufe. Also die Definition ist eigentlich so, dass man sagen muss, wenn ich eine nachgewiesene Zunahme habe, also wenn ich das Kind schon beobachte, es war 15 Grad vor einem halben Jahr, jetzt stellt sich vor, es hat 20 Grad, ist gerade am Maxen, dann kann man sich leicht vorstellen, dass es ein halbes Jahr später 25 Grad hat. Das ist dann der Moment, wo man sagen muss, Physiotherapie ist gut, aber reicht halt leider nicht. Und zusätzlich zur Physiotherapie, das ist ganz wichtig, ich denke schon, dass es jetzt nicht abgelöst wird von dem Korsett, sondern es braucht eben halt ein Korsett dazu. Oder wenn ich eben halt jetzt nicht diesen Vorlauf habe und es stellt sich ein Kind vor mit 25 Grad Deformität, dann wäre das also der späteste Zeitpunkt, um mit dem Korsett zu beginnen.
Okay, jetzt stelle ich mir vor, da habe ich jetzt einen 14-Jährigen vor mir, der sagst du jetzt, du musst jetzt ein Korsett tragen, dann wird sie nicht jubeln und wird sagen, aber 2 Stunden am Tag reichen doch, oder?
Ja, jubeln tut da leider keiner, ist ja auch nachvollziehbar. Letztendlich ist es so, dass 2 Stunden aber nicht reichen. Und uns ist auch bewusst, dass so eine Korsetttherapie sehr einschneidend ist. Das ist ganz klar. Deswegen muss es aber halt trotzdem, wenn es gemacht wird, konsequent durchgezogen werden. Und zwar mindestens 16 bis 18 oder mehr Stunden pro Tag. Da gibt es eine interessante Studie tatsächlich zu, weil, also in Deutschland war das Korsettthema eigentlich nie so stark hinterfragt. Das war schon relativ verbreitet und anerkannt, weil es einfach gute Erfolge gegeben hat. In den USA war man da viel skeptischer, auch über die psychischen Schäden, die so eine Korsetttherapie verursacht, war ein großes Argument, was jetzt ja auch nicht unberechtigt ist, wie du es angesprochen hast. Und dann gab es eine Studie, die 2013 aber rauskam, wo man versucht hat, eben das prospektiv randomisiert zu machen, dann verschiedene Gruppen hatte, die dann randomisiert waren, aber eben auch ein paar mit einem Wahlcharakter sich für die eine oder andere Behandlungsmethode entschieden haben. Und diese Studie war so, dass man eben halt Patienten nicht behandelt hat oder im Korsett behandelt und die musste abgebrochen werden. Also von der Ethikkommission wurde dann kurzer Laufzeit diese Studie abgebrochen, weil einfach die ethisch nicht vertretbar war.
Kein Korsett zu geben.
Ja, kein Korsett zu geben. Ganz eindeutig, dass das Korsett einen großen Unterschied macht. Und da wurde wirklich evaluiert, ob die Patienten später eine OP brauchten oder nicht.
Okay, aber das ist ja tatsächlich wichtig und sicher auch kann ich mir vorstellen, dass wenn ein Patient dann bei euch behandelt wird, aber wegen irgendwas anderem beim Kinder- und Jugendarzt ist und dann sagt, ich will aber nicht und so. Also sozusagen ein bisschen Rückenstärken für die Kinder- und Jugendärzte. 16 Stunden am Tag ist tatsächlich Pflicht. Korsett nicht zu tragen, ist ein echtes Problem. Und du hattest mir im Vorfeld auch gesagt, es gibt auch eine klare Korrelation zwischen Tragedauer und späterer OP-Indikation. Habe ich das richtig im Kopf?
Also sag mal so, die Tragedauer ist ganz klar, das kam auch in dieser Studie raus, dass eben halt die Effizienz, also die guten Behandlungserfolge sind häufiger bei einer hohen Tragedauer. Also bei unter 16 Stunden Tragezeit kann das gut gehen, wenn man Glück hat. Aber bei einer, sag ich mal, einer echten Skoliose, die sich verschlechtern würde, da reicht es nicht aus.
da hat man dann zu wenig Tragezeit. Ja.
Wann seid ihr denn zufrieden? Also was ist denn behandlungseffizient? Was ist euer Ziel von einer Korsettbehandlung?
Das Ziel ist, dass wir keine Verschlechterung sehen. Das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man das von Anfang an auch klar kommuniziert, weil man sagen muss, wenn wir von der richtigen Skoliose sprechen, dann wird die nicht durch das Korsett weggehen können, sondern sie wird in der Prokedenz eingedämmt werden. Wir prüfen ja die Korsette auch, wir machen Röntgenkontrolle in dem Korsett dann, sehen dann, wie flexibel und wie gut unsere Korrektur ist. Und es gibt natürlich schon die glücklichen Fälle, wo man im Korsett dann fast gerade korrigieren kann. Die haben dann auch schon eine bessere Prognose, bei guter Trage-Compliance vorausgesetzt, dass man da auch eine Verbesserung haben kann. Aber das würde ich jetzt gar nicht zu sehr in Aussicht stellen, weil es frustrierend ist für die Patienten, wenn man da 2 Jahre lang Korsettbehandlung macht und man am Schluss sagt, man sind jetzt 30 Grad und so war es am Anfang auch. Dann fragt man sich natürlich ja schon, wofür habe ich das gemacht?
Aber damit wärt ihr eigentlich zufrieden. Nicht schlechter, genau. Damit wärt ihr glücklich.
Damit wären wir ja sehr zufrieden. Okay. Und ich glaube, dass der Patient auch zufrieden ist, wenn er darüber aufgeklärt ist. Ne? Wenn man das aber so ein bisschen mystisch lässt und am Schluss dann rauskommt, ist jetzt genauso wie am Anfang, dann klingt das jetzt nicht so positiv. Wenn man aber weiß von vornherein, ja, Ziel ist, dass es nicht schlechter wird und dass wir nicht operieren müssen. Und dass wir, was wir auch immer natürlich sehen, also das eine ist natürlich die Gradzahl und das Röntgenbild, aber keiner läuft ja mit dem Röntgenbild dann später durch die Gegend und zeigt es her, sondern es ist ja auch, wie der Rücken aussieht. Und da kommt schon auch ein kosmetischer Aspekt dazu. Da haben die Patienten schon eine Verbesserung. Man sieht tatsächlich auch bei einer gut laufenden Korsetttherapie, dass es viel weniger auffällig ist, dass wir eben diesen Lendenwulst, den Rippenbuckel, von dem wir gesprochen haben, dass man den weniger sieht oder zumindest auch so Taillenasymmetrien oder Schulterasymmetrien, die man beobachtet, die werden besser unter einer gut laufenden Korsetttherapie, selbst wenn die Gradzahl die gleiche bleibt.
Und ihr wollt sie ja vor allem gut durch die Wachstumsphase kriegen, oder? Genau. Das ist ja der entscheidende Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja. Also Wachstum ist tatsächlich zwar was Schönes generell, aber für eine Skoliose, die sich in eine Fehlstellung bewegt hat, wird die zunehmen. Und das heißt, solange tatsächliches Wachstum stattfindet, müssen wir die Patienten behandeln und genau im Auge behalten. Und da zählen dann halt auch so die Kontrollen, dass man eben eventuell die Wachstumsfugen im Handskelett oder Ellbogen, wenn erforderlich, früher prüft. Um das ein bisschen einschätzen zu können, auch von der Prognose her, braucht es überhaupt noch ein Korsett? Wir sehen durchaus auch manchmal 13-jährige Mädchen, die sind aber schon komplett voll entwickelt, Wachstum ist abgeschlossen, dann brauchen die unter Umständen kein Korsett mehr. Und das also Wachstum ist da schon auch ein ganz wichtiger Parameter, den man immer mit.
Kann man so über den Daumen gepeilt sagen, wie lange ihr denn solche Korsettbehandlungen macht? Also was ist das, wenn du jetzt ein Korsett verordnest, und das ist so ein, sag ich mal, Anfangs-Teenager. Wie lange muss der sich mental darauf einstellen, dass er dieses Korsett tragen muss? Reden wir da über ein halbes Jahr, über ein Jahr, über 2 oder über 4? Oder was ist da so die Dauer?
Also ein halbes Jahr, das ist dann quasi nicht realistisch. Da muss man entweder zu spät dran oder das macht keinen Sinn. Also wir sprechen eigentlich schon von mindestens 1,5 bis 2 Jahren. Das hängt wirklich davon ab, wie lange, also wann der Patient sich vorstellt und wie lange er dann noch wächst. Es gibt dann schon auch unterschiedliche Ansichten von den Behandlern, wie lange man dann über den Wachstumsende hinaus behandelt. Also für mich ist es schon so, dass ich sagen muss, ich mag sicher sein, dass das Wachstum so weit abgeschlossen ist, dass da kein relevantes Längenwachstum mehr stattfindet. Und dann schule ich ab, weil ich es nicht für gut halte, also eine sehr lange Korsettbehandlung rauszuziehen, was keinem gut tut.
Was heißt, ich schule ab?
Also wenn ich jetzt ein Korsett trage und die Patienten, die es gut machen, die tragen es ja dann 16, 20 Stunden am Tag und die merken schon ganz genau, wenn sie das Korsett mal weglassen, dass es ihnen nicht so richtig gut tut. Es gibt da tatsächlich dann auch Patienten, die können es dann gar nicht so lange weglassen. Die muss man dann abschulen. Und also wenn ich jetzt sehe vom Röntgen der gesamten Entwicklung her, bin zufrieden mit meiner Behandlung, dann startet man die Abschulung und wir handhaben es so, dass wir so über ein halbes Jahr lang tagsübers reduzieren, also vielleicht die ersten 3 Monate pro Woche täglich etwas weniger werden lassen und dann nochmal 3 Monate es nur noch nachts anzuziehen, sodass man da ein gewisses Ausschleichen dieser Therapie hat und dann muss man es nochmal prüfen, wie sich es dann weiterentwickelt. Und in der Regel sollte es dann stabil bleiben.
Nehmen wir jetzt mal an, das Ganze hat doch nicht so gut geklappt. Entweder die Compliance war nicht gut oder die Biologie ist ja, ich glaube, das muss man nicht allen Vorwurf machen. Manchmal ist die Biologie von diesen Skoliosen ja wirklich auch blöd. Und das wird so erstmal nichts. Dann habt ihr Orthopäden da ja, sag ich mal, wilde Methoden, zumindest für den Pädiater wild aussehende Methoden, diese Skoliosen zu operieren. Wann macht ihr denn das und vor allem, wie macht ihr denn das?
Das sind schon wilde Methoden, ist richtig, wenn man es dann physisch vor sich sieht. Aber wann machen wir es? Wir machen es immer dann, wenn klar absehbar ist, dass diese Behandlung nicht mit einem Ergebnis enden wird, das zufriedenstellend ist. Was ist jetzt für uns zufriedenstellend? Also ganz klare Linie ziehen wir schon bei 50 Grad. Da sind wir wieder bei den Winkeln. Ja. Warum ist es so? Die 50-Grad-Deformität, da kommt man laut Statistik und Literatur und vielen Untersuchungen schon an den Punkt, wo auch nach abgeschlossenem Wachstum die Wahrscheinlichkeit, dass diese Skoliose stabil bleibt, nicht mehr da ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass dann trotz abgeschlossenen Wachstums man pro Jahr 1 Grad Verschlechterung hat, wahrscheinlich über die ersten 10, 15, 20 Jahre. Das heißt, dann endet man bei 65, 70 Grad Skoliosen und da weiß man, dass die Lebensqualität, wenn es operiert worden ist, besser ist als bei denen, die nicht operiert worden sind.
Okay, das heißt, richtig schief gehört operiert.
Richtig schief gehört operiert.
Okay.
Das sind Gott sei Dank nicht so viele, weil nicht immer die Biologie so schlecht ist oder die Compliance so schlecht ist. Aber es sind doch im Endeffekt dann doch eine Menge von Patienten, die es dann soweit betrifft. Man unterscheidet dann schon auch nochmal, an welcher Stelle diese Krümmung tatsächlich ist. Also im thorakalen Bereich sprechen wir von diesen 50 Grad. Im unteren, im lumbalen Bereich ist es so ab 40 Grad schon kritischer zu sehen. Gerade wenn die sehr flexibel und sehr lax sind und der Patient auch noch eine Fehlhaltung, also aus dem Lot steht. Das sind die Patienten, die dann auch wirklich sehr stark zur Seite abweichen und die Taille dann unschön aussieht. Die profitieren von solchen Eingriffen dann jetzt einmal von der Prognose her auf Dauer, dass die fehlstatig behoben wird und ist in den Fällen tatsächlich auch schon eine kosmetische Verbesserung, die man jetzt auch nicht unterschätzen darf, gerade eben beim jungen Menschen.
Okay. Und dann erklär doch mal für die Nicht-Pädiater, wo ihr Stangen reinmacht und wie muss ich mir das in der OP vorstellen? Ich sage jetzt mal, ich habe da eine schiefe Wirbelsäule und da gibt es lauter Gelenke, die wir alle in der Anatomie mal gelernt haben, alle längst vergessen haben, jedenfalls die Nicht-Orthopäden, dann gibt es Rippen und meine Vorstellung ist ja nicht, da macht man irgendwas und dann macht man schwupp, dann ist alles wieder gerade. Gib uns doch mal ein bisschen einen Einblick in deinen OP-Alltag, wenn du sowas operierst.
Also es gibt natürlich eine Unzahl an OP-Methoden und verschiedene Indikationen. Ich fasse jetzt mal so die wichtigsten zusammen. Und ich denke, die meisten Korrekturen landläufig werden tatsächlich für so eine endgültige Korrektur von hinten direkt, also entlang der Dornfortsatzlinie sozusagen, begonnen. Es gibt Möglichkeiten allerdings auch über einen ventralen Zugang, über Rippen oder über einen lumbalen Zugang von der Seite ranzukommen. Das sind aber dann tatsächlich, würde ich sagen, im Schnitt weniger Indikationen, wo diese Methode Vorteile hat. Die meisten Fehlstellungen kann man über einen hinteren Zugang lösen. Und da ist es tatsächlich so, dass man einen geraden Schnitt von der geplanten Strecke, die man eben operativ versorgt, durchführt und sich dann wirklich auf die Dornfortsätze runterarbeitet, die Muskulatur vorsichtig zur Seite schiebt, wegpräpariert, dass man quasi von hinten die Dornfortsätze sieht, bis zu den Querfortsätzen, die Rippenköpfchen. Und dann hat man eigentlich den knöchernen Anteil der Wirbelbögen schön vor sich. Und von dort aus muss man letztendlich feststellen, wenn man dann so an diesem Punkt ist, wie stark diese Verkrümmung dieser Skoliose ist. Man stellt sich ja vor, man drückt es vielleicht dann einfach gerade. Und aber die Fälle, die ja im Korsett nicht gut gerade zu korrigieren sind, da stellt man eben fest, also selbst auch wenn die im OP auf dem Tisch liegen, ist es sehr, sehr fest. Wir sehen da schon oft sehr steife Situationen und wir sind dann ein Großteil der OP auch beschäftigt, erstmal diese Steifheit zu lösen. Bei sehr schwer ausgeprägten Fällen, wenn es dann über 70, 80 Grad Krümmung sind, müssen wir tatsächlich an den Wirbelbögen, Gelenke aufmachen, die Facettengelenke aufmachen, um mehr Beweglichkeit überhaupt zu schaffen. Wir setzen dann Ankerpunkte. Meistens werden Schrauben verwendet, die eben über den Pedikel am Rückenmark vorbei im Knochenkanal verlaufend in den Wirbelkörper eingebracht werden. Es gibt auch Haken und Bänder, die man eben an den Laminae einsetzen kann, aber meistens werden Schrauben verwendet und man besetzt dann letztendlich rechts- und linksseitig diese Wirbelkörper und bringt dann zwei Stäbe ein.
Also nur nochmal für blöde Nicht-Operateure. Das heißt, ein Großteil der Arbeit ist erstmal quasi die Mobilisierung der Skoliose und dann habt ihr das Ganze so mobilisiert, dass ihr es dann in eine Richtung schieben könnt, wie es halbwegs gerade wird. Und dann kommen diese Ankerpunkte und dann diese Stangen rechts und links.
Dieses gerade Schieben geht erst nur mit den Ankerpunkten.
Okay.
Das heißt, es braucht die Ankerpunkte. Wir setzen dann mittlerweile sehr stabile, rigide Kobalt-Chrom-Stäbe zum Beispiel ein. Also es ist natürlich jetzt wieder Operateursgusto, aber man muss sich wirklich so vorstellen, dass die Stäbe, die wir einsetzen, die konturieren wir in der Form, wie wir denken, dass der Rücken jetzt dann tatsächlich auch korrigiert sein sollte. Und dann muss man auch feststellen, dass wenn man die dann verbindet mit den Schrauben und die Wirbelsäule versucht, an diese Stäbe ranzuziehen, dann sind die Kräfte des Körpers so stark, dass diese starken Stahlstäbe wieder zurückgebogen werden. Also wenn man Pech hat, bis hin wieder sozusagen sehr gerade, was einem für dieses leichte Rundrückenprofil, das man eigentlich haben möchte, stört.
Klingt nach auch echt Kräften, die da wirken. Wenn ich mir vorstelle, das macht man so und da ist ja irgendwie Rückenmark in der Nähe. Wie guckt ihr denn, dass ihr da nichts kaputt macht?
Das ist sehr wichtig. Das Rückenmark ist eigentlich der größte Verhinderer von einer wirklich schönen geraden Korrektur. Das könnte man viel schöner gerade machen ohne das. Aber klar, wir brauchen Neuromonitoring, das ist obligatorisch. Also da wird ein Großteil vor der OP wirklich beschäftigt, dass man eben entsprechende MEPs, SEPs ableitet, die freilaufende EMG und das Ergebnis und die Sicherheit steht und fällt natürlich mit dieser Maßnahme.
Das heißt, ihr macht das auch intraoperativ. Das heißt, ihr zieht da und zieht und drückt und tut und macht und dann guckt ihr immer, dass ihr sozusagen nicht zu weit, nicht zu...
Okay. Ja. Also ich prüfe schon jeden tatsächlichen invasiven Schritt, wird geprüft, also jede Schraube, jede Manipulation, wenn ich einen Haken, Band setze, egal wie klein diese Aktivität ist, prüfen wir es, dass danach alles okay ist, weil man natürlich, wenn jetzt je was auftreten würde, muss man natürlich schauen, dass man so ein bisschen zurückverfolgen kann, woran hat es gelegen, war es meine Schuld, meistens ist ja eh die Anästhesie. Den kann ich mir jetzt nicht verkneifen.
Nein, natürlich nicht. Aber eine Podcast-Folge mit dem Anästhesisten hatten wir übrigens noch gar nicht. Danke für den Hinweis. Ja. Da müssen wir jetzt mal gucken. Okay.
Nein, also Spaß beiseite. Es ist aber tatsächlich so, dass man lernt, auch als Orthopäde da wirklich, oder lernen muss, interdisziplinär zu arbeiten in diesem Team. Wir brauchen Neuromonitoring-Spezialisten. Wir sind ganz stark darauf angewiesen, dass unser Anästhesist genauso mit im Boot ist, dass der ein sauberes Blutdruckmanagement macht und auch reagiert kann, dass wir dann, wenn wir ein Problem haben, dass er den Blutdruck gezielt anheben kann, Patienten stabil führt. Das ist alles essentiell, mag ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn das alles stimmt in dem Setting, dann kann man es sehr sicher eben nachvollziehen, dass alles in Ordnung ist oder nachvollziehen, woran liegt es gerade. Man darf wirklich nicht unterschätzen, wie viel Stress wir da auf die Wirbelsäule bringen. Also ich würde sagen, am meisten Sorge haben wir natürlich tatsächlich, wenn wir es zu sehr gerade machen, was passiert dann? Letztendlich ist ja so, dass das Rückenmark liegt ja wie in so einer brennbaren Kurve, in der Kurve am Knochen nahe eben an und wenn wir es jetzt gerade ziehen, dann gibt es einen richtigen Dehnungsstress in dem Bereich, wo also diese konkave Seite ist, ne, die Innenkrümmung. Da zieht es natürlich unheimlich und das können wir von außen gar nicht einschätzen. Und da müssen wir auf diese Potenzialänderungen reagieren. Man muss langsam arbeiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Korrektur dann nicht zu schnell abrupt durchführt und dass man eben tatsächlich auch der Wirbelsäule ein bisschen Zeit lässt, zu reagieren.
Wie lange braucht ihr da so? Kannst du das sagen? Wie viel OP-Zeit plant ihr so ein?
Naja, ich plane tatsächlich einen ganzen Tag ein. Also für einen großen Fall zumindest, weil die Vorbereitungszeit länger ist, die Nachbereitung und man zwar, wenn es alles super läuft, vielleicht noch das eine oder andere machen könnte, aber wenn es eben Schwierigkeiten gibt, dann muss man einfach vorbereitet sein, dass man diese Zeit hat, die man braucht. Das finde ich, ist wichtig.
Okay. Jetzt ist meine Vorstellung die, da war ich lange im OP, habe Schrauben, Stangen, sonst wie da hinten in meinem Rücken. Da brauche ich ordentliches Schmerzmanagement hinterher, oder?
Das ist richtig, ja. Also das ist auch natürlich ein wichtiger Faktor, dass das die ganze Erholungsphase möglichst reibungslos geht. Wir versuchen, wenn möglich, immer einen Periduralkatheter zu legen. Also das ist jetzt in meiner neuen Klinik, machen wir das so. Das hat sich wirklich auch sehr bewährt, weil es den Opiatverbrauch deutlich reduziert. Und das wäre so das Ziel. Manchmal, wenn man zum Beispiel Auffälligkeiten hatte in dem Neuromonitoring und dann möchte man da nicht Periduralkatheter legen, weil es doch halt ja manchmal Situationen gibt, wo dann doch ein Taubheitsgefühl zum Beispiel auftritt, wenn der ein bisschen überdosiert ist. Und das wäre für mich jetzt eine Kontraindikation. Ansonsten fahren wir damit gut. Wenn man es nicht machen kann, infiltrieren wir gerne großzügig mit Ropivacain, die Haut, subkutan, Muskulatur. Das ist gar nicht so schlecht. Das hält tatsächlich wirklich bis zu 48 Stunden ganz gut an. Da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Das wäre so die Alternative.
Okay, aber eine Nacht auf Intensiv ist gebucht, oder?
Ja, eine Nacht ist gebucht, ja.
Okay. Jetzt geht es alles gut und du entlässt den Patienten. Die Stangen bleiben immer drin, oder?
Die Stangen kommen nicht mehr raus. Also die kommen wirklich nur raus, wenn es in irgendeiner Form Komplikationen gibt, Irritationen, was wir eigentlich vermeiden suchen. Und also ich habe da eigentlich keine Indikation, die zu entfernen. Man muss sich das auch so vorstellen, tatsächlich, da kommt auch dieser Begriff Versteifungs-OP, hat man vorhin so ein bisschen abgeschwenkt, her. Also wir haben ja, wir arbeiten ja sehr lange lang, diese versteifende Erkrankung, Skoliose so weit zu bewegen, dass wir sie gerader machen können. Und wenn man es dann eben, sage ich mal, minimalistisch versorgt, hat man früher halt festgestellt, dass das doch zu Stabbruch kommt, weil eben der Knochen nicht ausreichend verknöchert in dieser Zone. Also das Ziel ist, dass man, um dann Ruhe zu haben, dass das nichts mehr nachkommt, dass es eben tatsächlich zu einer Verknöcherung, also aller fusionierten Elemente kommt, was in Kombination mit den Stäben dann stabil ist. Wir lassen ja die Bandscheiben zum Beispiel, die bleiben ja alle unbehelligt. Das heißt, wir haben nur von hinten eine Stabilisierung und da sind eben Stab und die Verknöcherung des OP-Gebietes ausreichend dann.
Und was kann der Patient bewegen? Was darf er bewegen? Stichwort Sport. Wann darf ich was machen?
Also, wir sind da sehr langsam in der Anfangsphase. Das heißt, wir wollen für das erste halbe Jahr definitiv keinen echten Sport, außer eben schwimmen, gehen, laufen. Das kann man machen. Aber die Idee ist, dass der Knochen eben einheilen kann und sich stabilisiert. Dann hängt es ein bisschen davon ab, sehen wir nur an der Brustwirbelsäule unterwegs oder auch in der Lendenwirbelsäule. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine für uns schöne Korrektur, die jetzt nur im Brustwirbelsäulenbereich ist, dann kann man eigentlich nach einem halben Jahr auch schon anfangen, die Belastung zu steigern. Und nach einem Jahr spätestens gibt man eigentlich den Patienten frei für Sport oder so Dinge wie Achterbahn ist eher ein Thema für viele, dass sowas zum Beispiel geht im Freizeitpark. Ich hatte jetzt gerade die Woche tatsächlich eine Patientin, die mir Bilder gezeigt hat, ein Jahr nach der OP, wie sie Flickflack und alles macht. Das ist
Flickflack mit den Stangen im Rücken.
Mit den Stangen drin, ja. Wird einem auch ganz anders, aber es sieht alles tipptopp aus und dann nach einem Jahr, warum nicht? Man muss es aber vorher auch schon können.
Okay, sehr gut. Banale Frage, piepst immer, wenn ich ins Flugzeug steige oder ist das falsch?
Das ist falsch. Also man kriegt natürlich auch nicht alles berichtet, aber in der Regel ist es so, dass diese Scanner darauf nicht mehr anspringen. Ich habe anekdotisch eben eine Patientin, die im Einkaufszentrum in Tuttlingen irgendwie recht bekannt war, weil es da immer gepiept hat. Was wir machen ist, wir geben natürlich dem Patienten Implantatpass mit. Grundsätzlich, falls jemals was sein sollte, ist es ja auch sinnvoll, dass man eben genau weiß, was ist drin. Aber dass man zumindest die Möglichkeit hat zu zeigen, dass da was drin ist.
Was ist das für Material, kann man das sagen? Oder es gibt ganz viele verschiedene?
Also im Wesentlichen sind es Titanschrauben. Eigentlich, das ist ziemlicher Standard. Und die Stäbe, da kann man dann variieren zwischen Titan und Kobaltchrom. In der Regel ist das aber alles MR-tauglich. Ja.
Micha, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein spannender Einblick. Und unsere Podcast-Folgen enden üblicherweise mit den Do's und Don'ts, mit den Ratschlägen, die du gerne positiv loswerden möchtest oder den Dingen, wo du sagen würdest, ach, liebe Kollegen, lass doch das besser mal sein. Du darfst doch nur Do's haben, wie du möchtest.
Ja, ich bin mehr so der Du-Mensch, glaube ich. Also ich freue mich natürlich, das pädiatrische Interesse geweckt zu haben, hoffe ich. Dass man danach schaut, dass man in der Anamnese hellhörig wird und einfach prüft, das ist ein wichtiges Thema. Und mein Du-Tipp wäre tatsächlich die Skoliometer-Anschaffung. Das glaube ich schon, dass es einem helfen kann, zumindest um so ein bisschen auch die Scheue abzubauen, wie man seine eigene Diagnose eben halt bestätigen kann.
Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Auch das ein orthopädisch-pragmatisch kurzer Tipp. Also nochmal vielen Dank fürs Kommen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen, natürlich über gute. Wir freuen uns aber auch über neue Themenvorschläge, über Vorschläge zu neuen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und wie immer können Sie die wesentlichen Dinge, die wir auch schriftlich noch hinterlegt haben, in den Shownotes lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.